Ich denke nochmal an das, was Daniel eben am Anfang gezeigt hat, an diese beiden Bilder. Ich kannte die vorher nicht und ich fand das beeindruckend. Einmal, ich glaube am Sonntag, so die Lichtflecken in der Kirche. Und dann glaube am Montag, überall verteilt, überall hell. Ich habe noch ein drittes Bild, ist mir eingefallen. Glaube am Montag. Überall kleine Lämpchen, die ausgehen, bis es wieder Sonntag ist. Kennt ihr das Gefühl, dass Glaube und Leben manchmal gefühlt irgendwie nicht zusammenpasst? Dass Glaube und Leben und Alltag irgendwie wie so zwei Paar Schuhe sind, die irgendwie nicht zusammenpassen. Da ist der Gottesdienst, Gesprächskreise, das fromme Gemeindeprogramm, auf der einen Seite, und da ist der Alltag mit seinen Herausforderungen und dem, was uns manchmal zu schaffen macht, auf der anderen Seite. Wer weiß schon noch am Montag, worum es am Sonntag im Gottesdienst ging? Wer weiß es schon noch am Sonntagabend beim Tatort, nach dem Tatort? Oder wie oft ist man, dass man abends vielleicht zurückschaut auf den Tag und sich denkt, wo ist Gott eigentlich gewesen und warum habe ich eigentlich nicht an ihn gedacht? Warum habe ich ihn nicht in dieser Situation mit hineingenommen in mein Leben? Wenn man das am Abend überhaupt denkt. Kann ja auch sein, dass man das nicht tut. Es ist wie so ein Riss, der irgendwie durchs Leben hindurchgeht. Der Glaube auf der einen Seite und das Leben, das eigentliche Leben auf der anderen Seite. Und dieser Riss, der wird durch verschiedene Denkmuster nochmal verstärkt. Eines dieser Denkmuster hat zu tun mit der Welt, in der wir leben, die sich immer schneller dreht und immer schneller verändert. Das, was gestern gegolten hat, das gilt heute nicht mehr. Und was heute gilt, ist morgen schon längst Vergangenheit. Wertvorstellungen, die über Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht geprägt haben, verschwinden. Lebensentwürfe, die man sich nicht hätte vorstellen können, sind auf einmal normal. Glaube verliert an Bedeutung. Und durch die Medien bekommen wir alles mit, was Schreckliches in der Welt passiert. Also irgendwie so ein Overflow an Informationen und immer schnelleres sich drehen. Und es gibt Menschen, die das verunsichert. Und dann ist der Gedanke reizvoll, Gemeinde, das ist der Ort, wo alles so bleibt, wie es schon immer gewesen ist. Keine Veränderung. Da draußen ist die beunruhigende, sich immer schneller drehende, verändernde Welt und hier in der Gemeinde der sichere Hort der Sicherheit, der Schutzraum. Das ist jetzt nett formuliert. Manche formulieren das nicht ganz so nett, sondern ein bisschen krasser. Die sagen dann, da draußen ist die böse Welt und hier die heile. Da draußen ist der gottlose Ort, und hier ist Gott gegenwärtig. Vielleicht kommt euch dieses Denken, oh, es ist genau falsch rum, ne? Also müsst ihr euch jetzt so oft mir angeschaut zu Hause und es ist mir nicht aufgefallen, aber in euren Gesichtern habe ich gesehen, ich habe einen Fehler gemacht. Aber es mischt sich, am Ende mischt es sich auch wieder, das finde ich gut. Das ist prophetisch. Dieses Denken gibt es tatsächlich ganz stark in den USA im Moment. Da gibt es Gemeinden, die sich in einen Kulturkampf sehen. Kampf der Kulturen gegeneinander, die Moderne oder Postmoderne, wie auch immer man den Zeitgeist gerade nennt, und dem, was diese Gemeinden als richtig ansehen. Und sie merken, irgendwie auf Dauer verlieren wir diesen Kampf. Und ihre Strategie ist, sich einzuigeln, sich abzuschotten, für sich zu sein, dicht zu machen, irgendwie zu überwintern in der Hoffnung auf bessere Zeiten. Ja, Menschen sind weiterhin willkommen, aber bitte nur, wenn sie die Wertmaßstäbe der Gemeinde teilen und wenn sie da irgendwas anders sehen, dann passt es leider nicht. Rückzug und Abschottung ist die Devise. Und das ist kein neues Phänomen. Die Älteren unter uns, die heute nicht da sind, die könnten uns wahrscheinlich erzählen von Regelungen, die es früher auch in landeskirchlicher Gemeinschaft, in unserer Tradition gab. Abschottungsregeln, tanzen gehen. Ein Bein, das sich zum Tanze hebt, wird im Himmel abgesägt. Weiß nicht, wie ernst das genommen wurde, aber habe ich schon mal gehört. Oder ins Kino gehen. die Versuchungen der bösen Welt aus dem Weg gehen, abschotten, abgrenzen. Der Riss zwischen Glaube und Leben wird dadurch aber noch tiefer. Hier ist der Glaube, hier ist Gott und da draußen ist der Alltag und irgendwie Gottes Lehre. So denkt man dann. Und vielleicht steckt dieses Denken so ein bisschen heimlich auch noch in uns drin. Denn wir sind irgendwie ja auch Kinder unserer Prägung. Dieser Abgrenzungsgedanke, den gibt es schon in der Bibel. Da gab es die Reinheitsgebote, die zur Zeit Jesu ganz besonders streng angeschaut wurden. Also da ging es zum Beispiel um Regelungen für Speisen, was man essen durfte und was nicht. Es gab Speisen, die waren als unrein und die durfte man nicht essen. Oder es gab bei Krankheiten, die konnten einen unrein machen. Das machte manchmal auch Sinn bei ansteckenden Krankheiten, dass man dann eben niemand weiteren angesteckt hat. Wäre so, wenn man heute Covid hat, dann muss man irgendwie sich ein Schild um den Hals hängen und sagen, unrein und durch die Gegend laufen. Kontakt mit Heiden hat unrein gemacht. Bestimmte Tätigkeiten haben unrein gemacht. Und wer gegen diese Gebote verstoßen hat, der wurde selber unrein. Das heißt, er wurde ausgeschlossen aus der Tempelgemeinschaft, aus der Glaubensgemeinschaft des Volkes. Er war getrennt von Gott. Und der Gedanke war, dass diese Unreinheit ansteckend ist. Ja, es gab Tiere, die galten als unrein, Schweine. Und wer ein Schwein berührt hat, der hat sich sozusagen angesteckt, der ist selber unrein geworden. Und wer dann wieder den berührt hat, der ist auch wieder unrein geworden. Und so hat sich Unreinheit in Gedanken ausgebreitet. Und das Mittel dagegen war, sich abzuschotten, zu sagen, nein, das müssen wir eindämmen, die müssen wir ausgrenzen. Und wieder ist da dieser Riss zwischen den einen und dem anderen, der einen Welt, der anderen Welt, dem Leben und dem Glauben. Und dieses Denken hat sich, wie gesagt, bis in unsere Tradition hineingezogen. Und es gibt bis heute Gemeinden, die sich vor allem darüber definieren, sich abzugrenzen von dieser Welt, von dem, was, wie in dieser Welt gelebt wird. Wir sind die Reinen, da draußen ist die böse Welt. Es ist erstaunlich, wie nah uns Christen manchmal die Pharisäer sind. Ich erzähle das, weil ich davon überzeugt bin, dass dieser Riss genau das Gegenteil ist von dem, was Gott möchte. Und das Gegenteil von dem ist, wie Gott diese Welt sieht. Johannes bringt das in seinem Evangelium auf den Punkt. Da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Nicht die frommen Gemeinde, also die auch, aber nicht ausschließlich die fromme Gemeinde und nicht die, die sich abschotten und ausgrenzen und dicht machen, sondern die Welt. Die Frommen, das Leben, ihr müsst euch das jetzt wirklich anders denken, und eben auch die anderen. Auch diese Welt mit allem, was manchmal schwierig ist, was man nicht versteht, mit all auch dem Elend in der Welt, den Kriegen in der Welt, aber das ist das Ziel der Liebe Gottes. Es ist seine Welt. Es ist seine Welt, sie gehört immer noch ihm und Jesus ist in diese Welt hineingekommen. Daniel hat es eben schon gesagt, wir sind seit 3 Wochen dabei zu schauen, in welche Richtungen unseres Lebens können wir Jesus nachfolgen. Und wir haben uns diese Karte angeschaut, haben den Blick nach oben, Beziehung zu Gott, den Blick nach innen, wie wir in der Gemeinschaft der Christen miteinander einüben können, Jesus nachzufolgen. Und heute kommt der Blick nach außen. Unser Auftrag für diese Welt, die Gott so sehr liebt, dass Jesus in diese Welt hineingekommen ist. Unser Auftrag für diese Welt. Es geht darum, dass Gottes Liebe nicht nur durch uns, aber eben auch durch uns in diese Welt hineinkommt. Dass wir weitergeben, was wir von Gott empfangen, mit Worten und Taten. Und dafür ist es entscheidend, dass wir diese Spaltung aus dem Kopf rausbekommen. Diese Aufteilung in 2 Welten. Es ist eine Welt, in der Gott ist. Und ich möchte euch 3 kurze Dinge dazu sagen. Das erste, es gibt keinen gottlosen Ort. Ich verstehe den Gedanken, dass man sich so abgrenzt und sagt, irgendwie, das ist, ach, ich verstehe die Welt nicht mehr oder so. Und das hat vielleicht auch sowas und ist hier die heile Welt. Aber das finde ich in der Bibel so nicht. Wir haben das eben gehört im Psalm 139. Da ist David und der überlegt, wo ist der Ort, wo Gott nicht ist? Wohin kann ich fliehen vor Gottes Angesicht? Wo ist Gott nicht? Und das Erste, was er sagt, ist, bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Bei den Toten, die Menschen der Bibel, die haben verstanden, dass das Leben nichts ist, was aus sich selbst heraus geschieht, sondern das Leben ein Geschenk Gottes ist. Und zwar am Anfang des Lebens und an jedem Tag neu. Gott erhält das Leben jeden Tag neu. Jedes Lebewesen auf dieser Welt ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes in dieser Welt. Ohne Gott kein Leben. Gott schenkt Leben. Und für die Menschen war damit klar, da wo das Leben nicht mehr ist, da ist auch Gott nicht mehr. Der Tod war für sie die Trennung von Gott. Und das Reich der Toten war darum der gottloseste Ort, den sie sich vorstellen konnten. Und David sagt, bettete ich mich bei den Toten, betrete ich das Reich der Toten, dann bist du auch da. Am gottlosesten Ort, den er gekannt hat, sagt er, nee, da ist Gott auch. Es gibt keinen gottlosen Ort. Und dann sagt er weiter, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Die Flügel der Morgenröte, so schön romantisch. Wir haben gestern Abend, wir waren bei Spellmeyers da am Rande zu Haßbergen, bei denen haben wir gezeltet. Und Denise, die Tochter, die sagte dann, wollt ihr mal einen richtig tollen Sonnenuntergang sehen? Es war jetzt nicht Morgenröte, sondern Abendröte. Und dann, oh, herrlich. Ja? Für die Morgenröte war es zu früh heute Morgen. Obwohl, hast du was mitbekommen von der Morgenröte, Silas? Bisschen, genau. Romantisch, ne? Aber das ist hier überhaupt nicht gemeint, Romantik. Also die Welt haben die Menschen sich vorgestellt als eine Scheibe, in der Mitte ist die Erdmasse, drumherum ist das Meer, das Wasser und das äußerste Meer, das stürzt dann in die Urfluten hinein. Und wenn du da reingerätst, dann bist du verloren. Dann bist du im größten Chaos, was man sich hat vorstellen können. Und davon spricht David hier. Das äußerste Meer ist der Ort des größten Chaoses. Und David sagt, und auch da wärst du. Auch da wärst du und würdest meine Hand halten und mich führen durchs größte Chaos hindurch. Am gottlosesten Ort und im größten Chaos ist Gott. Er durchzieht diese Welt. Es ist und bleibt seine Welt. Es gibt keinen gottlosen Ort. Er weint mit dieser Welt, er leidet an dieser Welt, er freut sich an dieser Welt. Und er erhält sie jeden Tag neu. Manchmal denken wir, wir müssten Gott irgendwie in diese Welt hineinbekommen. Irgendwie müssen wir das doch hinkriegen. Ja, und dann wie so ein schwerer Rucksack auf den Rücken. Jetzt haben wir einen Auftrag, du hast von Missionsbefehl und jetzt Befehl, und, oh, mach und Auftrag. Und was, da weiß ich auch nicht genau, wie soll ich es machen. Okay, ich bestelle mir ein paar Traktate und stecke die in die Briefkästen. Puh, ich habe Gott in die Welt gebracht. Aber wenn du gleich hier diesen Raum verlässt und nach Hause gehst, in deine Straße, dann gehst du in eine Straße, in der Gott zu Hause ist. Und wenn wir das Bild vom Anfang nochmal anschauen, Glaube am Sonntag, Glaube am Montag, dann ist eigentlich die Straße immer erhellt, weil Gott da ist. Wenn du morgen zur Arbeit gehst, wenn du einkaufen gehst, wenn du zum Arzt gehst, was auch immer du morgen machst, in die Schule oder wie auch immer, dann bist du an einem Ort, an dem Gott ist, an dem Gott dich schon erwartet. Gott ist in dieser Welt. Du musst ihn nirgendwo hinbringen. Es ist seine Welt. Und das ist wichtig, wenn es darum geht, was für einen Auftrag wir haben. Dass wir diese Last, diesen Druck loswerden. Jetzt mach doch mal. Dass wir sagen können, nein, es ist Gottes Welt und er ist schon da. Das Zweite, Gottes Liebe steckt an. Ich habe das eben schon gesagt, dass dieses Denken Unreinheit steckt an. Das war das, was die Menschen zur Zeit Jesu bestimmt hat. Und Jesus ist konsequent dagegen vorgegangen, hat keine Gelegenheit ausgelassen, deutlich zu machen, dass er eine andere Sicht der Dinge hat. Zöllner waren unrein, weil sie mit den heidnischen Römern zusammen Kontakt hatten, zusammengearbeitet haben. Und Jesus hat sie besucht und hat mit ihnen und ihren zwielichtigen Freunden Feste gefeiert. Aussätzige waren unrein aufgrund ihrer ansteckenden Hautkrankheit. Jesus hat sie berührt, hat sie angefasst. Die Prostituierte war unrein aufgrund ihrer Tätigkeit. Jesus ließ sich von ihr berühren und hat ihr Achtung und Wertschätzung entgegengebracht. Der jüngste Sohn im Gleichnis hatte die Schweine gehütet und war unrein geworden und der Vater läuft ihm entgegen und nimmt ihn in den Arm, egal was gewesen ist. Und das Fest beginnt. Jesus durchkreuzt das Denken und stellt es auf den Kopf. Nicht Unreinheit ist ansteckend und breitet sich aus, sondern Gottes Liebe ist ansteckend und breitet sich aus. Seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit, seine verändernde Kraft. Zöllner sind angefangen, ihm nachzufolgen, haben ihr Leben überdacht, haben neue Entscheidungen und eine neue Sicht aufs Leben bekommen. Der Aussätzige und die Hure haben entdeckt, dass Gott sie nicht verlassen hat. Und der jüngere Sohn bekommt eine neue Chance. Liebe, Gottes Liebe breitet sich aus. Und das ist unser Auftrag. Wir sind Träger dieser Liebe. Durchlässig werden für Gottes Liebe. Uns darauf verlassen, dass Liebe, Gottes Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit, dass das ansteckend ist. Weitergeben, was Gott uns gibt. Und bitte an dieser Stelle nicht erschrecken, wenn ich das sage, das ist unser Auftrag. Das ist etwas, was ich gemerkt habe in den letzten Wochen, wo wir uns viel intensiv in den Gruppen ausgetauscht haben, dass in uns, vielleicht auch aus unserer Prägung heraus, ganz oft so ein Druck ist. Und sobald das Wort Auftrag kommt, ich kann es gar nicht anders formulieren, mir fehlen da die Worte, dass dann direkt so, oh, schaffe ich das? Ja, natürlich. Du brauchst nicht zusammenzucken, du darfst entspannt sein. Wir dürfen ganz gelassen sein, Gottes Liebe ist ansteckend, nicht ich. Ich bin nur ansteckend, wenn ich Covid habe oder so, aber Gottes Liebe ist ansteckend. Und dafür gibt es einen Grund. Und den schauen wir uns jetzt an, Tobias. Es dauert einen Moment, er muss erst die Bildschirme wechseln, aber schaut mal hin. Und das Geheimnis ist, Christus lebt in dir. Es lebt in dir. Jeden Gottesdienst beenden wir im Moment mit den Worten, und wohin wir gehen, dahin kommt nun auch der Herr. Wir gehen in eine Welt, in der Gott bereits zu Hause ist. Und dürfen uns das zusprechen, dass Gott mit uns dort hineingeht. Er ist schon da und kommt mit uns. Eine doppelte Zusage der Gegenwart Gottes. Und das ist nicht nur so dahingesagt, sondern das ist die Wahrheit, weil Christus in dir lebendig ist. Gott in dir lebendig ist. Und das darfst du glauben, daran darfst du dich festhalten. Das heißt, nicht du bist ansteckend. Nicht du bist die Liebe, sondern Gott ist es. Und er wirkt. Er wirkt an dir, er wirkt mit dir, er wirkt durch dich und er wirkt trotz dir. Trotz deiner Schwächen, deiner Fehler, deiner Mutlosigkeit vielleicht, trotzdem wirkt Gott. Und ich glaube, dass da, wo wir anfangen, das zu glauben, dieser Auftrag für die Welt, Gottes Liebe weitergeben, nicht mehr druckbeladen ist und boah, jetzt muss ich irgendwie, sondern ich lebe einfach. Ich lebe meinen Glauben mit den Menschen, bei den Menschen, wo ich bin, lass mich von meinem Glauben prägen und dadurch kommt etwas von Gottes Liebe in diese Welt hinein. Eigentlich kommen hier an dieser Stelle alle Abende und alle Gottesdienste, die wir jetzt gefeiert haben in den letzten Wochen, zusammen. Ich erinnere euch nochmal. Es ging los, vielleicht erinnert ihr euch, mit dem Lernschritt. Damit zu hören, was sagt Gott mir und was bedeutet das für mein Leben? Was kann ich daraus lernen an Veränderung? Welchen Schritt kann ich gehen? Und wie gesagt, da auf Gott zu hören, in aller Entspanntheit, nicht verkrampft, sondern wie der Vater zum Kind spricht und das Kind den Vater hört. Was macht Gott mir wichtig? Wo legt er mir vielleicht einen Menschen oder eine Situation aufs Herz, wie auch immer? Wo ist mir was deutlich geworden, was Veränderung für mich bedeutet, wo ich einen Schritt gehen möchte? In dem Wissen, dass ich immer wieder hinfallen werde, aber Gott mit offenen Armen auf mich wartet und sagt, du darfst kommen. Und in dem Wissen, dass wir hier miteinander das einüben können, dass wir hier einüben können, was es heißt, als Kinder Gottes zu leben, Jesus nachzufolgen. Ich habe heute so eine Einübestunde gehabt. Wir haben heute Nacht geschlafen, mehr oder weniger. Ich weniger, weil ich immer sehr, sehr hellhörig bin und es gab verschiedene Störquellen. Es gab Leute, die haben sich nachts dauernd unterhalten zum Beispiel. Und wenn ich ein wenig geschlafen habe, ist mein Frustrationslevel auch relativ niedrig. Und dann gab es heute eine Situation, da hatten zwei Kinder einen Kurzkonflikt miteinander. Und ich habe den mitbekommen und habe dann auch gesehen, wie eines der Kinder da tätig wurde, mit bisschen kräftiger tätig wurde und habe dieses Kind dann auch zusammengestaunt. Er hat gesagt, halt, stopp, so nicht. War auch, denke ich, okay. Aber habe gar nicht nachgefragt, was ist eigentlich vorher passiert. Und habe das erst nachher mitbekommen, was vorher passiert ist. Und dass da schon eine Geschichte davor war und dass das eigentlich die letzte Eskalationsstufe war, die ich da gesehen habe. Und wir haben das dann zu dritt auch geklärt und ich bin dann zu diesem Kind hingegangen und das war dann mein Lernschritt heute, hinzugehen, zu sagen, es tut mir leid, da habe ich dich ungerecht behandelt, tut mir leid. In der Gemeinschaft lernen, was es heißt, mit Gott zu leben. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir diese Dinge an uns ranlassen, was sagt Gott mir? Was heißt das für mein Leben? Ich darf Fehler machen, wir dürfen zusammen lernen. Dann prägt sich das aus auf unser Leben. Dann prägt sich das aus auf die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Dann wird etwas von Gottes Liebe sichtbar, ansteckend, spürbar werden in dieser Welt. Ich möchte zum Schluss dieser Reihe sagen, Nachfolge ist konkret. Ich erinnere mich irgendwie an ein Gespräch, da sagte jemand, ja, also die Jünger hatten es ja leicht, die haben ja Jesus gesehen, die konnten ja ganz einfach, das war ja ganz praktisch nachfolgen, aber bei uns ist das ja so schwierig. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn ich mit der Haltung des Herzens offen hinhöre, Gott, gibt es etwas, was du mir klar machen möchtest, was du mir sagen willst. Und wenn ich das ernst nehme, und wenn ich mich darauf einlasse, und wenn ich damit Gottes Barmherzigkeit rechne, und wenn ich die Geschwister zur Rat ziehe und sage, helft mir dabei, dass dann etwas geschieht, dass ich dann wirklich Jesus nachfolge, dass das gelingt. Ich glaube, das sind ganz konkrete Hilfsmittel, ganz konkrete Dinge. Und ich glaube, das, was es braucht, ist nicht, dass ich Jesus jetzt vor Augen sehe und er macht das oder mache ich das auch mal, sondern es braucht eine Entscheidung. Die Entscheidung, möchte ich das? Lasse ich mich darauf ein? Und dazu kann ich nur einladen. Ich lade dich ein, dich neu einzulassen auf diesen Gott, der in dir ist, der schon da ist, der mit dir geht und der durch dich wirken möchte. Amen. Und vielleicht ist das ja der eine konkrete Schritt, der für dich dran ist. Vielleicht ist es was anderes. Nimm dir Zeit. Was habe ich gehört? Hat Gott mir etwas gesagt? Hat er mich ermutigt, getröstet, bestätigt, beauftragt, herausgefordert, korrigiert? Und was bedeutet das für mein Leben? Welcher konkrete Schritt ist vielleicht dran? Jesus, du sagst, wir sind deine Freunde, nicht deine Sklaven. Du willst uns befreien vom Druck und willst uns senden in deiner Kraft. Herr, du weißt, was dem manchmal im Weg steht. Vielleicht an Prägung, an Druck, an Gedanken, an Trägheit, was auch immer. Aber du bist stärker und größer. Und so bitten wir dich, so bitte ich dich, dass du uns immer wieder neu überwindest und zeigst, was dir wichtig ist. Amen.